Discuss. Demokratie digital. Der Podcast.
Herzlich willkommen zum Podcast Discuss Demokratie Digital. Mein Name ist Daniela Mietke. In jeder Folge nehmen wir uns die Zeit, Demokratie zu erforschen, Meinungen zu hören und Zusammenhänge zu verstehen. Wir laden euch ein, mit uns auf eine Reise zu gehen, in der wir Wissen teilen, Horizonte erweitern und den Geist bereichern. Das Projekt wird gemeinsam von der SBB Kompetenz und der Jugendbildung Hamburg durchgeführt und finanziert wird es vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie dem Bundesministerium des Innern und für Heimat. Wir freuen uns sehr auf unseren heutigen Gast, eine beeindruckende Illustratorin und Autorin. Herzlich willkommen, Jutta Bauer. Wir freuen uns, dass du bei uns bist.
Hallo.
Liebe Jutta, du hast ein beeindruckendes Werk geschaffen, bist bekannt für deine Illustration und Kinderbücher und hast diverse Auszeichnungen und Würdigungen erhalten. Erzähl gerne unseren Zuhörerinnen mehr von dir. Was macht dich aus und wofür schlägt dein Herz?
Oh, das ist ja so eine grundlegende Frage. Was macht mich aus? Mich macht aus, dass ich gerne Geschichten ausdenke und einigermaßen zeichnen kann dazu. Und dafür kann ich ganz viele andere Sachen nicht. Alles, was mit Logik zu tun hat und so, ist nicht so meins. Aber ich bin in der Lage gewesen, daraus meinen Beruf zu machen und habe jetzt... Ich bin ja schon über 60 in meinem Leben, zahllose Bücher gemacht. Ich habe gar keine Zahlen im Kopf. Aber mein Leben als Illustratorin gearbeitet. Irgendwann habe ich auch versucht, meine eigenen Bildergeschichten und Comics und Bilderbücher zu machen. Also nicht nur Illustratorin zu sein, sondern auch Autorin und ganz eigene Bücher zu machen.
Mhm. Und wir hatten jetzt gerade in unserem Vorgespräch alle auch schon die Möglichkeit, ein paar Bücher anzuschauen, in die Hand zu nehmen. Und die gesamte Gruppe war beeindruckt. Das war schon schön zu sehen, wie sie alle sich daran erfreuten, an deinem Werk.
Das ist auch für mich immer schön zu sehen.
Wir setzen ja so ein bisschen den Zusammenhang zu Demokratie in unserem Projekt Discuss. Das heißt, es geht immer um die Möglichkeit der Auseinandersetzung damit und möchten natürlich auch viele Frauen dafür gewinnen, eine Stimme zu erheben, eine Stimme auch zu platzieren, eine Meinung zu platzieren und eben auch digital in die Kommunikation zu gehen. Das heißt, ich würde dich gerne einmal fragen, wie siehst du einen Zusammenhang auch von deiner Arbeit zu Demokratie? Kannst du da einen setzen?
Ja, das habe ich eben bei meiner Vorstellung noch nicht so in den Vordergrund gelegt. Aber es ist schon so, dass ich auch mein Leben lang mich politisch engagiert habe und das als einen wichtigen Teil auch meiner Person empfinde. Und dann ist es ganz selbstverständlich wahrscheinlich so, dass man, wenn man Bücher macht und Geschichten erzählt und Bilder macht, dass man dann das, was man sich über die Welt denkt, dort einbringt und versucht, möglichst ehrlich und authentisch zu sein und auch Inhalte reinzubringen. Das heißt nicht, Bücher nur macht, damit man damit Geld verdient und sie sich auf dem Markt gut verkaufen. Dann hätte ich andere Bücher machen müssen. Dann hätte ich viele Pferdebücher und Weihnachtsbücher und Mädchenbücher machen müssen, die harmlos und freundlich und süß sind. Und ich habe mich dann doch immer für einen anderen Weg entschieden, der bedeutet hat, mehr Realität in Bücher zu bringen oder auch mehr problematische Themen anzusprechen, sowas wie Tod oder wie Krieg oder wie Aggression und solche Sachen und das auch zu versuchen, in Bilder umzusetzen, die für Kinder verständlich sind und nicht schon wehtun, aber nicht so sehr wehtun, dass das Problem nicht zu lösen ist.
Mhm. Und hast du auch Widerstand bekommen zu der Art, wie du illustrierst oder schreibst oder deine Bilder kreierst?
Nicht wirklich Widerstand, nein, das glücklicherweise nicht. Mhm. Möglicherweise habe ich auch in einer glücklichen Zeit angefangen, die sehr anders ist als jetzt. Mhm. Also ich finde ja sowieso, dass meine Generation, wir diese nach 68er, wir sind die glückliche Generation, ne, die in wahrscheinlich die unsere Eltern haben Krieg erlebt und Armut und Flucht und Vertreibung. Also ich bin selber auch Kind von Flüchtlingen und mhm. Für zukünftige Generationen sieht es wahrscheinlich auch schon wieder ganz anders aus. Und wir sind die einzige Generation möglicherweise in diesem und dem vorigen Jahrhundert, die ein ganzes Leben im Frieden und mhm. Wohlstand verbringen konnten. Und das kennzeichnet natürlich auch den Beginn meiner Arbeit und meiner Karriere, wenn man es so nennen kann, weil ich bin einfach angefangen in der Zeit, in der ganz viel möglich war, ne? Wo wir auch daran geglaubt haben, dass wir, wenn wir nur laut genug sind und uns genug zusammentun und Veränderungen, auch gesellschaftliche Veränderungen nur ausreichend wollen und uns dafür einsetzen, dass das auch möglich ist. Und ich hoffe, dass das immer noch so ist, aber die Grenzen werden teilweise enger, das sehe ich schon.
Mhm. Kannst du in ein paar Worte fassen, was ist besonders wichtig, wenn es um das Thema Demokratie geht?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder dort, wo er ist, wo er arbeitet, und das gilt sicher genauso für einen Busfahrer wie für eine Autorin oder für eine Opernsängerin, dort irgendwie seine Füße auf den Boden zu tun und zu sagen, so, das ist jetzt mein Platz und da muss ich versuchen, so gut wie ich kann, mich für Gerechtigkeit und für gutes Leben für alle einzusetzen. Und das, das ist vielleicht nicht immer leicht, wenn man schwierigere Bedingungen hat als jemand, der Künstler ist. Künstlerin ist wie ich, die von ihrer Arbeit einigermaßen gut leben kann. Aber trotzdem denke ich, muss jeder an seiner Stelle versuchen, das, was er tut, so gut wie möglich zu tun. Auch unter dem Aspekt, dass die Welt gerecht sein muss.
Mhm. Du hast ja die Bilder, also die Sprache der Illustration oder der Bilder, während wie in der Demokratie ja ganz häufig mit Worten agieren. Findest du, dass Bilder gleichermaßen stark sind oder stärker sogar sind als Worte zum Teil?
Ja, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Da habe ich auch schon Vorträge drüber gehalten, in Frankfurt zum Beispiel an der Goethe-Universität, wo ich gebeten war, etwas vorzutragen. Und ich finde, dass Bilder so eine tolle und eigene Sprache sind. Mhm. Und dass sie in unserer Gesellschaft nicht ausreichend wertgeschätzt werden, weil wir sind eine so, auch in der Literatur, vom Wort dominierte Gesellschaft. Das finde ich schon irgendwie faszinierend, wie sich das so umgesetzt hat. Weil Bilder sind ja eigentlich das, was Menschen als erstes können. Sie können viel eher ein Männchen malen als schreiben und was der direkteste Ausdruck ist von Gefühlen. Jedes Kind kann zeichnen, jedes kleine Kind, und spätestens mit 10, 11, 12 Jahren fangen die meisten Menschen an zu denken, sie könnten nicht zeichnen. Mhm. Das geht übrigens ganz ähnlich wie mit dem Singen. Und da wird uns irgendetwas abtrainiert, da wird irgendeine Dominanz des Wortes setzt sich um, und Angst davor, dass irgendwas falsch sein könnte. Das ist schon ein großes Thema, finde ich, wie wir das wieder wegkriegen. Und ich habe mich da immer viel für eingesetzt. Mhm. Ich habe immer diesen Satz von Picasso im Kopf, der auch gesagt hat, mit 18 konnte ich malen wie Raphael und den Rest meines Lebens habe ich gebraucht, um wieder zu zeichnen wie ein Kind. Mhm. Wir trainieren den Kindern da etwas ab, indem wir sie davon überzeugen wollen, dass es irgendwas Richtiges gibt. Und es gibt immer nichts Richtiges in der Zeichnung. Es gibt ein eigenes Bild.
Mhm. Ja, vielen Dank für die schönen Worte und die schöne Beschreibung des Themas. Es macht nachdenklich, es regt zu Reflexionen an, finde ich. Ich würde an der Stelle unsere Teilnehmerinnen aus dem Podcast-Workshop fragen, ob sie dazukommen möchten, Fragen an Jutta Bauer direkt stellen möchten. Wir haben ein sehr schönes Thema gerade angestoßen oder einfach auch ein anderes Thema nochmal mit einbringen möchten. Wir sind bereit.
Hallo, ich heiße Anastasia und ich habe ein paar Fragen. Kannst du uns etwas über Kunsttherapie sagen und wie hat sie dir geholfen?
Ich glaube, ich kann nicht viel über Kunsttherapie sagen, weil ich habe mit dem Bereich mich nicht wirklich beschäftigt in meinem Leben. Aber ich denke, dass zum Beispiel viele meiner Bücher auch in therapeutischen Zusammenhängen genutzt werden. Zumindest bekomme ich das öfter gesagt. Die Schreimutter, das Buch, was ihr vorhin gesehen habt, wo es darum geht, dass eine Mutter ihr Kind so anschreit, dass das Kind völlig in seine Teile zerfällt, wird relativ viel benutzt. Aber in therapeutischen Kontexten, wo es um Aggressionen geht und um Familienprobleme. Und die Königin der Farben zum Beispiel wird auch ganz viel benutzt, wo es darum geht, dass eine dominante Königin die Farben nur rumdirigieren will, bis die Farben dann sich einfach alle vermischen und sich streiten und es wird alles grau. Und sie muss dieses Grau, was für Depression steht, dann richtig durchtrauern und richtig herausweinen. Und dann trennen sich die Farben wieder. Und das wird auch sehr viel in therapeutischen Zusammenhängen benutzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage befriedigend beantwortet.
Ja, danke. Ich freue mich, mit dir zu sprechen. Danke.
Hello. Ich heiße Olga und zunächst möchte ich sagen, ich bewundere Menschen, die Bücher erstellen, Bilder malen und Geschichte werden. Und ich möchte sagen, vielen Dank, dass Sie den Horizonten von Menschen und sowie Kinder erweitern. Und ich möchte fragen, welches war Ihr erstes Buch oder Ihre erste Geschichte, die Ihnen die Liebe zum Lesen geweckt hat?
Oh, das geht natürlich weit zurück in die Kindheit. Die ist bei mir ja relativ lange her. Ich muss richtig überlegen. Ich glaube, dass ich gar nicht unbedingt diese gute oder hohe Literatur als Kind wichtig genommen habe. Ich komme aus einer nicht explizit bildungsbürgerlichen Familie oder aus einer komisch gemischten Familie mit einem gebildeten Vater. Und meine Mutter war eine Bauersfrau aus den Bergen. Und ich habe als Kind alles gehabt, gute Bücher als auch billiges Zeug. Und ich erinnere mich, dass ich zum Beispiel diese Warenhauskataloge immer so toll fand.
Wow.
Wenn der kam, dieser Neckermann-Katalog oder der Quelle-Katalog, dann war einfach für eine gewisse Zeit mein Leben, meine Freizeitgestaltung gerettet. Dann habe ich über diesem Katalog gehangen und habe die Dinge angeguckt und verglichen und überlegt, diese Seite mit all den Schuhen oder all den Gardinen, welche Schuhe ich denn toll finde und welche nicht. Und so, und habe versucht, diese Dinge zu zeichnen und so. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz vieles, wo Kinder ihre Anregungen draus ziehen. Und es muss gar nicht unbedingt immer nur das Teure und Wertvolle sein.
Wow, vielen Dank, sehr interessante Antwort. Und könnten Sie mir bitte auch Ihre Meinung sagen, welchen Einfluss haben Bücher und Lesen und sowie Malen auf die Persönlichkeitsbildung?
Okay, das ist eine schwierige Frage, weil ich kann mich ja nur von innen betrachten und nicht von außen und kann deshalb auch nicht sagen, ob meine Persönlichkeit so besonders gut ausgebildet ist. Aber ich denke mir mal, man kann diesen Beruf nur ausüben. Das ist ja ein selbstständiger Beruf. Man muss den alleine machen. man kann viele Leute haben, die einem helfen und die einen, ich hatte Professoren, die mich sehr unterstützt haben, mir den Rücken gehalten haben, gesagt haben, Jutta, aus dir wird eine Illustratorin. Das ist sehr wichtig, dass man Leute hat, die einen bestärken. Aber trotzdem ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man lernen muss, mit sich alleine klarzukommen, dass man seinen Lebensalltag selbstständig und eigenständig gestaltet und Disziplin lernt, dass man dann irgendwann auch mal mit was fertig ist, wenn der Abgabetermin kommt. Und vor allen Dingen aber auch, finde ich, muss man immer sehr gut auf seine mentale Gesundheit, würde ich es beinahe nennen, achten. Weil in dem Moment, wo es einem richtig schlecht geht, finde ich, das gilt zumindest für mich, ist es ganz schwierig, gute Geschichten auszudenken, so dass man auch schon achten muss, dass man dass man klarkommt mit all diesen Bedingungen. Man braucht ein Atelier und man muss irgendwie leben können davon. Und das alles muss man letztlich alleine bewältigen. Das sage ich auch immer den Studenten, wenn ich irgendwo lehre oder so, dass das ein wichtiger Teil dieser Arbeit ist. Nicht nur gut zeichnen können, sondern auch gut seinen Alltag gestalten können. Man ist letztlich auch eine kleine Unternehmerin, die ein kleines Unternehmen führt und selbst wenn es nur die eigene Kunst ist.
Okay, das ist stimmt. Und ich habe eine letzte Frage. Welche Ressourcen stehen Ihnen für die Erstellung von Büchern zur Verfügung?
Ich weiß jetzt gar nicht genau, was du mit Ressourcen meinst.
Was inspirieren?
Also so aus der Welt oder Material?
Alles, Material, ja. Auch.
Also das kann man, finde ich, ganz schwer eingrenzen. Ich sage auch immer den Illustratorinnen, mit denen ich ins Gespräch komme, weil ich lehre oder so, dass man Illustratorin und Autorin ist man immer. Das hört überhaupt gar nicht auf. Das ist man zu Hause in der Badewanne und das ist man im Schlaf noch halbwegs. Und wenn man meint, man könnte das so machen, dass man sich hinsetzt an den Tisch und sagt, so, jetzt mache ich ein Buch und dann höre ich damit in 3 Stunden auf. So geht das nicht. Ne? Man muss irgendwie immer eingeschaltet sein und selbst wenn man an der Bushaltestelle steht und man sieht dort so eine Oma stehen mit einem Hund, dann muss man sich Gedanken darüber machen, wie die sich vielleicht fühlt und warum die so einen krummen Rücken hat und wie man das wohl zeichnen würde und alles sowas. Und das ist das, was letztlich einfließt in die Arbeit sozusagen, dieses in die Welt gucken und das auch wahrnehmen, was da sich bewegt.
Wow, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Antworten.
Hallo, ich bin Natalia und ich habe eine Frage an Sie. In Ihrem Leben haben Sie verschiedene Rollen ausprobiert, als Krankenschwester, als Zeitungsautorin, Illustratorin und Buchautorin. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, etwas zu ändern, würden Sie es machen?
Mhm. Ja, ich muss kurz korrigieren, ich war nicht Krankenschwester, ich war nur ganz simple Pflegehelferin, so eine, die einfach Pflege macht in einem Behindertenheim. Also eine Krankenschwesternausbildung habe ich nicht gemacht. Aber das habe ich immerhin 10 Jahre gemacht. Und zum Beispiel gerade das würde ich nicht ändern wollen, weil das ist Erfahrungen, die man da macht, das kriegt man nicht, wenn man nur an der Hochschule studiert. Und das würde ich auch nicht missen wollen. Und wenn ich genau überlege, würde ich eigentlich vielleicht im Privaten ein paar Sachen geändert, anders gemacht haben, aber beruflich eigentlich nicht, weil ich denke mir mal, ich habe da so viel Glück gehabt, warum sollte ich das ändern wollen?
Ja, vielen Dank, aber sollte ich auch fragen, was im privaten Leben haben Sie, wurden Sie geändert?
Ja, das wird jetzt sehr persönlich, aber okay. Ich hätte zum Beispiel auch gerne mehr Kinder gehabt. Ich habe nur einen Sohn und ja, alles andere würde ich eigentlich am liebsten für mich behalten.
Okay, vielen Dank.
Hallo.
Sie haben eine beeindruckende Berufserfahrung, 40 Jahre, das ist super toll. Und ich habe ein paar Fragen. Es wäre sehr interessant zu wissen, was Sie bei der Erstellung Ihrer Zeichnungen inspiriert.
Ein bisschen kommt es mir vor, als ob es auch das ist, was ich schon für die Kollegin vorher beantwortet habe, dass es einfach das ganze Leben ist, was um einen herum ist. Das kann ich jetzt gar nicht so auseinander tüteln, würde man in Hamburgisch sagen. Mhm. Wenn ich etwas sehe, etwas im Radio höre, dann ist das Inspiration. Aber vielleicht kann ich kurz erzählen, dass zum Beispiel das Buch, was ja mein allererfolgreichstes Buch ist, ein echter Bestseller mit weit über 400.000 verkauften Büchern in Deutschland, dass dieses Schaf Selma, dass das auf einem Radiobeitrag beruht. Und zwar wollte ich ein kleines Buch machen, nur so als Weihnachtsgeschenk, Weihnachtsbüchlein für meine Verlage und Freunde zum Verschicken. So ein kleines selbstgedrucktes Heftchen. Und ich musste das relativ schnell machen und ich hatte keine Idee. Und dann habe ich eine Radiosendung gehört, wo sie eine alte Bergbäuerin interviewt haben, was sie denn in ihrem Leben anders machen würde und was sie machen würde, wenn sie mehr Geld hätte und wenn sie mehr Zeit hätte. Und die hat auf alle Fragen dasselbe geantwortet. Sie hat immer gesagt, wenn ich mehr Geld hätte, ja, dann würde ich heulen und dann würde ich für die Kinder kochen und abends würde ich vorm Haus sitzen. Und dann hat er gefragt, ja, aber wenn sie mehr Zeit hätten oder wenn sie im Lotto gewinnen würden, was würden sie dann machen? Und da hat sie gesagt, da würde ich heulen und dann würde ich für die Kinder kochen und dann abends würde ich vorm Haus sitzen. Und da habe ich gedacht, das ist eine unglaublich tolle Geschichte. Die zeichne ich jetzt einfach so auf. Und zwar nicht mit einer Bergbäuerin, sondern mit einem Schaf. Und weil das einfacher zu zeichnen ist und weil das schnell gehen musste und ich auch lieber Tiere zeichne als Menschen. Und so ist das ein Buch geworden, was ich überhaupt nicht verkaufen wollte und wo dann der Verleger ganz lange auf mich einreden musste, dass ich bereit bin, das auch also zu einem Buch zu ändern oder zu gestalten, was man dann auch verkaufen kann. Und dann ist das so super erfolgreich geworden. Ja. Das hat mich selber auch erstaunt. Also vielleicht so eine kleine Anekdote zu dem Thema, wie Inspirationen kommen. Die kommen nämlich von überall her. Man muss sie nur finden. Ich glaube, dass die Sachen auch einfach da sind. Die liegen auf der Straße und man muss nur aufmerksam sein, sie zu sehen. Ich glaube, die Fähigkeit besteht eher darin, sie zu entdecken, als sie zu konstruieren oder so.
Mhm. Vielen Dank. Und ich habe noch eine Frage. Welche Themen finden Sie derzeit für Ihre kreative Arbeit interessant?
Zurzeit?
Derzeit,
ja. Ja, also zurzeit treibt mich natürlich das Thema von Krieg und Frieden um, wie möglicherweise alle. Das Thema von Flucht und Vertreibung, da arbeite ich gerade an einem Buch über meine Familie, wo ich schon sehr, sehr, sehr lange dran arbeite. Es gibt nichts Schwierigeres, als ein Buch über die eigene Familie zu machen, was dann hoffentlich irgendwann noch innerhalb der nächsten 20 Jahre fertig wird. Und das Thema Armut und Gerechtigkeit. Ich habe ein Buch zu dem Thema Armut gemacht mit Kindern. Das hatte ich auch mitgebracht und gezeigt. Das hat der Verlag leider eingestellt. Das ist nicht mehr lieferbar, weil es hat sich nicht so verkauft wie der Verlag oder die Shareholder und die Controller des Verlages es möchten, dass es sich verkauft. Und dann werden so Bücher ganz schnell eingestellt und ich habe die Reste aufgekauft und die gehen jetzt klassensatzweise an Schulen in Hamburg. Und ich mache damit Veranstaltungen mit Kindern in Schulen zum Thema Armut, weil ich einfach finde, dass das ein Thema ist, was uns mehr interessieren sollte. weil wir das lösen müssen.
Ja, okay. Vielen Dank für Ihre interessante Antworten.
Hallo, ich bin Anna und ich möchte nach der emotionalen Belastung fragen. Wenn starke Wörter mit einer so starken Verstellungskraft und kreativen Interpretation des Textes kombiniert werden, muss das sehr schwierig sein. Eine Illustratorin muss eine sehr starke Persönlichkeit haben. Ich bewundere ihre Arbeit. Schließlich tragen ihre Illustrationen so viel Bedeutung. Sie sprechen auf diese Weise zur Welt, offen und so klar. Sollte man bei der Wahl eines solchen Berufes die emotionale Belastung berücksichtigen? Und vielleicht können Sie einen Rat geben?
Das ist jetzt meine Frage. Also ich müsste richtig nachdenken. Also ich versuche ja immer nachzudenken, bevor ich was sage, aber jetzt erst recht. Ich glaube nicht, dass ich einen Rat geben kann. Ich denke ja, dass es in der Kunst so ist und in der Literatur und in der Musik und in ganz vielen Bereichen auch noch, die mir jetzt gerade nicht einfallen, dass man es sowieso nur mit der ganzen Person machen kann. Das lässt sich ja nicht irgendwie abkoppeln davon, wie man sonst so ist. Und möglicherweise bin ich eine starke Person. Das habe ich meinen Eltern zu verdanken und anderen Leuten, die mir auf den Weg geholfen haben. Aber einen richtigen Rat in der Art wie ein Rezept kann ich, glaube ich, nicht geben. Aber es gibt einen tollen Satz von dem Autor Peter Stamm, den ich sehr mag und für den ich auch, mit dem ich ein Buch zusammen gemacht habe. Und wir sind seitdem irgendwie so etwas wie befreundet. Und der hat in einem Text, wo er die 10 Gebote des Schreibens aufgeschrieben hat. Danach wurden Autoren gefragt und es gibt ein Buch, wo alle Autoren sich zu dem Thema 10 Gebote des Schreibens äußern. Und er hat als ein Gebot gesagt, entwickle nicht deinen Stil, entwickle deine Persönlichkeit. Und ich glaube, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Man muss einfach als ganze Person seine Arbeit tun und nicht irgendwie einen schicken, modernen Stil entwickeln. Das bleibt kalt.
Danke.
Unsere Teilnehmerinnen sind sehr inspiriert. Sie kommen zahlreich in unser Podcast-Studio dazu und stellen Fragen. Also ich merke, Jutta, du bist inspirierend als Person und die Art und Weise, wie du in die Tiefe denkst und sprichst, die löst etwas aus. Das ist sehr faszinierend.
Hallo, ich heiße Diana Farhat. Ich habe einige Fragen an Sie. Hat sich Ihr Illustrationsstil im Laufe Ihrer beruflichen Tätigkeit verändert? Und wie haben Sie Ihren individuellen Stil gefunden oder weiterentwickelt?
Also ich hoffe ja, dass er sich im Laufe eines Lebens verändert, weil wenn er immer gleich bleiben würde, das wäre furchtbar. Das sollte nicht sein. Man bewegt sich und der Stil bewegt sich mit und die Zeiten ändern sich. Sicher habe ich früher am Anfang, wo ich auch eigentlich immer hauptsächlich Karikaturistin sein wollte, sehr viel mehr so witzfigurenmäßig gezeichnet. Das ist jetzt gar nicht mehr so meins. Die Moden verändern sich auch und man geht freiwillig oder unfreiwillig mit. Zum Beispiel finde ich es jetzt gar nicht mehr so spannend, Figuren nur an der Außenkontur festzumachen, wie solche karikaturhafte Zeichnung, wo man die Linie außen um die Figur entwickelt und dann gegebenenfalls noch drinnen bunt malt, sondern ich versuche Figuren viel eher aus der gesamten Körperlichkeit, aus der Fläche zu entwickeln. Ich arbeite auch oft mit Silhouetten, also nur so Schattenrissen von Figuren, weil die Emotionalität einer Figur macht sich nicht fest nur an der Linie, sondern sie macht sich eben auch an der Haltung, an der Größe oder Kleinheit fest, wie sie in einem Umfeld sitzt und so. Das sind das ist nicht nur die Art, wie die Nase im Gesicht sitzt.
Und haben Sie Ihre Lieblingsinstrumente, mit dem Sie malen?
Nein, ich habe keine Lieblingsinstrumente. Es gibt welche, die ich nicht sehr benutze, weil ich sie nicht so mag. Also könnte man eher so eine Negativabgrenzung machen. Aber ich versuche auch immer abzuwechseln. Das sieht man auch an meinen Büchern, weil ich offensichtlich auch jemand bin, der dann schnell ermüdet. Ich würde nicht mein ganzes Leben lang Aquarellbilder malen wollen. Das wäre mir total langweilig. Und wenn ich dann ein Buch gemacht habe, wo ich mit Buntstift viel gemalt habe, wie bei der Königin der Farben, wo ja kräftige Farbstiftstriche sind, dann habe ich danach vielleicht Lust, eher mal wieder was Zartes zu machen, um abzuwechseln. Das steuere ich nicht bewusst. Das entscheidet das Leben. Aber das entscheidet natürlich auch das Thema. Also ich denke, ein Buch wie Opas Engel zum Beispiel, was ja sehr zart ist in der Linie als auch in der Farbe, da bringt das Thema das mit sich, dass man das nicht so heftig machen kann. Und man muss sich das Thema, was man behandeln will, anschauen und überlegen, was dafür der richtige Ton ist, so wie in der Musik. Und danach entscheidet sich dann auch der Stil. Also da muss man sich in die Art der Geschichte oder in das Thema reindenken. Und dann sage ich mir so, na, jetzt wäre vielleicht eine schwarz-weiße Bleistiftzeichnung das Passende.
Was passt zu dem Buch? Und haben Sie jemals Geschichten oder Bücher abgelehnt, die Sie nicht illustrieren wollten? Welche Faktoren beeinflussen Ihre Entscheidung in dieser Hinsicht?
Ja, das habe ich. Sogar relativ oft, denke ich. Sogar auch am Anfang bereits, wo der Anfang einer Laufbahn kennzeichnet sich ja immer dadurch, dass man eigentlich froh sein muss um jeden Auftrag, den man kriegt. Aber offensichtlich hatte ich damals auch schon so das Bewusstsein, nein, nein, mach mal nichts, was nicht passt. So. Und das, da habe ich zum Beispiel, mal erinnere ich, Pinocchio abgelehnt von der Christine Nöstlinger, die ja eine Autorin ist, mit der ich viel zusammengearbeitet habe und die ich auch sehr gemocht habe. Aber da kamen so Figuren vor, all dieses Hölzerne und diese Insekten und so, wo ich gedacht habe, das liegt mir nicht. Das, ich habe es gelesen und gedacht, Mist, da kommt nichts zum Klingen jetzt gerade in mir. Und dann habe ich es auch abgelehnt. Und andere Sachen lehne ich manchmal ab, weil ich sie irgendwie blöd finde oder so, wenn mir jemand was vorschlägt, wo ich denke, das ist irgend so ein Stoff, wo die jetzt nur den Markt bedienen wollen, weil irgendwie eine bestimmte Art Bücher jetzt gerade gut gehen und dann soll ich auch so eins machen. Da sage ich dann ziemlich schnell nein. Und im Moment ist es so, dass ich ja sowieso eigentlich schon ganz lange eigentlich nichts mehr mache, was mir so vorgeschlagen wird, sondern einfach nur so meins mache und dann stellt sich die Frage des Ablehnens gar nicht. Und dann gibt es natürlich Autoren, mit denen man gerne arbeitet, ne? Also mit denen man, deren Literatur man mag und wo man denkt, ja, wenn der jetzt mit einer Geschichte wieder über den Berg käme, das würde ich dann schon nicht ablehnen, weil ich den einfach gut finde.
Dankeschön. Und noch eine Frage. In der Tätigkeit einer Illustratorin können kreative Blockaden auftreten, dass es wohl herausfordernd ist, ständig kreativ zu sein. Und wie gehen Sie um mit Blockaden?
Na, das ist das richtig, richtig schwierige Thema eines Autoren- und Illustratorenlebens. Da könnten wahrscheinlich alle ohne Ende drüber reden. Natürlich gibt es das und gerade was jetzt dieses Buch anbetrifft, an dem ich schon so lange arbeite und für das ich Förderung bekommen habe und so, da ist mir dieses Thema gerade sehr lebendig. Ich denke mir, man muss es ein Stück weit zulassen. Man muss einfach so lange alles Mögliche machen und spazieren laufen und Essen kochen und Enkelkinder betüteln und immer wieder staubsaugen, weil man denkt, das sei nun wichtiger, als das Buch zu machen. Und irgendwann kommt wahrscheinlich der Punkt, wo man sagt, so entweder du schmeißt es jetzt zur Seite oder du setzt dich jetzt mal auf deinen Hintern und machst es fertig. Mhm. Den Punkt habe ich hoffentlich gerade. Mal gucken, ob ich ihn nächste Woche noch habe.
Okay, danke schön. Und da ich eine Ukrainische bin, ich interessiere mich auch daran, dass manche ukrainische Flüchtlinge vielleicht in Deutschland möchten etwas Neues anfangen und Illustratoren zu werden. Wie können Sie das machen? Was können Sie empfehlen?
Es gibt in Deutschland ja sehr viele gute Hochschulen, an die man auch, glaube ich, angenommen wird, nicht durch ein abgeschlossenes Studium, sondern mit Mappenbewerbung, soweit ich weiß. Also ich bin da schon relativ lange raus, von daher hören Sie auch, dass ich so ein bisschen rumeiere. Also wie da jetzt die Situation ist, das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich war damals, als ich Studentin war, in der Mappenkommission und wir mussten dann die Mappen anschauen von den Bewerbern. Mhm. Das ist ja aber alles 40 Jahre her. Und da denke ich, gibt es gute Chancen. Und worüber wir vorhin ja auch schon kurz gesprochen haben, war dieses Thema der Workshops und der Sommerakademien. Da gibt es relativ viel. Das, glaube ich, ist nur ein bisschen mühsam, sich da so da einen Weg zu finden, das alles so rauszufinden. Ne? Also die meisten Hochschulen bieten auch Sommerakademien an, wo man dann möglicherweise auch Stipendien kriegt. In Hamburg gibt es dieses Pentiment zum Beispiel. Es gibt da, glaube ich, sehr viel Sachen so für Quereinsteiger. Man muss sich da, glaube ich, einfach ein bisschen in diese Szene reinfummeln. Vielleicht immer mal zu irgendwelchen Comic-Festivals gehen und so. Und da haben dann, oder auch Buchmessen, da haben die Hochschulen auch ihre Stände, wo sie das publizieren. Und vielleicht hilft auch Instagram und das Internet, indem man sich befreundet mit Verlagen und Institutionen und Illustratorinnen. Und dann kommt man über die Likes von einem zum anderen. Da tummelt sich eine Menge. Und ich denke mir mal, da gibt es schon auch Wege. Ich bin da nicht mehr so die Fitte vielleicht. Die jungen Illustratorinnen haben da sicher sehr viel mehr anzubieten jetzt gerade.
Mhm. Aber trotzdem nutze ich Informationen. Dankeschön.
So, ich möchte mich für die vielen Fragen bedanken in die ganze Runde, die jetzt sich beteiligt hat. Das war sehr vielseitig, ganz viele unterschiedliche Themenschwerpunkte wurden gesetzt und es war ein Genuss, Jutta Bauer zuzuhören, wie sie das ausführt, die Fragen aufgreift. Vielen Dank, Jutta, dafür. Und da wir schon so viel Material zusammen haben, würde ich sagen, das war's für heute in unserem Podcast. Wir hoffen, dass ihr genauso viel Freude daran hattet, zuzuhören, wie wir es beim Aufnehmen hatten. Ein herzliches Dankeschön geht an dich, Jutta Bauer. Das Gespräch mit dir war sehr vielseitig, sehr inspirierend und mit dir in deine Kreativität einzutauchen, das war schon ein ganz besonderes Erleben. Danke, dass du dir für das Projekt Diskass Demokratie Digital Zeit genommen hast.
Ja, danke. Ich habe mich gefreut, hier zu sein und das Interesse war wirklich toll.
Ich würde dir gleich noch das Schlusswort überlassen, damit auch du deine Impression oder deine Wahrnehmung gerne nochmal teilen kannst. Wenn euch der Podcast gefallen hat, vergesst bitte nicht zu abonnieren, zu bewerten und ihn mit euren Freundinnen und Kolleginnen zu teilen. Das hilft uns weiter zu wachsen und noch mehr spannende Inhalte zu produzieren. Falls ihr Anregungen für zukünftige Themen oder Gäste habt, lasst es uns wissen. Wir freuen uns immer über Feedback. Back. Bleibt dran für weitere Folgen. Dazu kommen wir aber in der nächsten Folge auch nochmal, was denn die weiteren Folgen sein werden, da das Projekt Diskass Demokratie Digital übergeben werden wird. Bis dahin wünschen wir euch allen einen großartigen Tag. Tschüss, liebe Jutta Bauer. Das Schlusswort, das ist jetzt bei dir.
Ein Schlusswort. Ja, also ich bin auch schwer beeindruckt hier von dem Interesse und den qualifizierten Fragen und den super sympathischen Frauen. Und das tut mir auch gut, wenn ich so gefragt werde, weil man arbeitet ja doch eher allein und nähert sich von dem Interesse und dem Lob auch. Das tut mir ganz gut und deshalb habe ich mich hier auch sehr wohl gefühlt und denke mir mal, wenn ich noch irgendwas helfen kann bei eurer beruflichen Laufbahn, bei denen, die sich für Illustration interessieren, lasst es mich wissen. Und ja, viel Erfolg für euch.
Vielen Dank, Jutta Bauer.
Discuss. Demokratie digital. Der Podcast.